Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Heute habe ich mal wieder eine wundervolle Gästin da, nämlich die liebe Christine Rickhoff. Sie ist unter anderem Autorin, Podcast-Host vom Elterngespräch-Podcast und Mama von 4 Kindern. Gemeinsam sprechen wir heute über ihr Buch »Keine Angst vor der Angst«, in dem sie 100 Menschen, darunter viele Prominente, 2 Astronauten, Leistungssportler, Kinder und ganz viele weitere spannende Persönlichkeiten zum Thema Angst interviewt hat. Es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich finde auch für uns Erwachsenen macht es viele Dinge deutlich, wie zum Beispiel, dass man mit keiner Angst alleine ist. Christine nimmt uns nicht nur mit auf die Entstehungsgeschichte, sondern sie teilt ihre Lieblingsmethoden mit uns, die sie im Buch ausführlich beschreibt. Wir sprechen über Gemeinsamkeiten beim Thema Angst. Es geht darum, was wir Eltern tun können, wenn unsere Kinder Angst haben und so, so, so viel mehr. Liebe Christine, danke, dass du all diese wundervollen Methoden mit uns geteilt hast. Es braucht mehr Menschen wie dich, die nicht nur Ideen haben, sondern sie dann auch in die Tat umsetzen und dazu beitragen, dass man sich weniger alleine und gleichzeitig gut gerüstet fühlt. Ich hoffe, dass dieses wichtige Thema Einzug in alle Schulen findet und zu Hause offener darüber gesprochen wird und jede Angst ernst genommen wird. Danke für deine wundervolle Arbeit, liebe Christine. So, und dir wünsche ich jetzt ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Interview.
Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Christine.
Dankeschön, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Ich freue mich auch sehr, weil wir unter anderem über ein sehr spannendes Thema sprechen, die Angst, beziehungsweise generell über dein Buch »Keine Angst vor der Angst«. Bevor wir das tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du machst?
Ja, gerne. Also, ich bin Christine Rickhoff. Erstmal bin ich Mama von 4 Kindern. Lustig, dass man das immer zuerst sagt, ne? Aber es fühlt sich auch so an. Erstmal bin ich Mama von 4 Kindern. Dann bin ich Autorin und Redakteurin, Podcasterin auch. Genau.
Ganz spannende Themen, die du da hast.
Ja.
Und du hast das Buch geschrieben, Keine Angst vor der Angst. Magst du einmal kurz erzählen, wie es überhaupt zu diesem Buch kam? Warum beschäftigt man sich so intensiv mit diesem Thema?
Also die Idee zu dem Buch hatte ich gar nicht selbst, sondern die hatte mein Sohn, der Emil. Der war da 6 Jahre alt und wir waren in der Corona-Pandemie und die hat ihm ganz schön zugesetzt. Das war auch echt für ihn eine fiese Zeit. So, ne? Also 2020 ist er als Nisthäkchen sozusagen abgelöst worden, weil da noch mein Kind geboren wurde. Er ist in die Schule gekommen, dann kam Corona, also er ist quasi in den Lockdown gestartet. Und das hat man ihm schon angemerkt. Ne? Der hatte wirklich viele Albträume, viel Angst, aber das Coole an Emil ist, dass er sich halt nicht mit Dingen abfindet. Der sagt dann so, okay, ich habe Angst, die Situation ist so, aber ich will keine Angst haben. Was kann man machen, Mama?
Cool.
So kam er zu mir. Fand ich sehr lösungsorientiert, aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wie limitiert man doch in der Antwort ist, wenn ein Kind fragt, was kann ich machen gegen die Angst? Man weiß, was man selbst macht, aber wenn man ehrlich ist dafür, wie viel Macht dieses Gefühl hat, hat man ja doch relativ wenig Ahnung, wie es entsteht. Wo im Gehirn sitzt das überhaupt? Was macht das genau und wie kann ich dagegen angehen? Das war also so ein bisschen dieses Gefühl von, weiß ich jetzt nicht, Emil, ich weiß, was ich mache, aber genau kann ich es dir nicht sagen. Und dann sagte ich zu ihm, ich glaube, da müsste man 100 Leute fragen, was die alle so machen gegen die Angst. Und dann hat Emil gesagt, okay, dann mach das. Ja, und wir haben es gemacht.
Mega cool.
Ja.
Wie lange hat es gedauert? Ich meine 100 Leute und du hast ja jetzt nicht deine Nachbarn interviewt, sondern sehr viele bekannte Leute.
Ja.
Und sehr viele Leute, die sehr beschäftigt wahrscheinlich sind.
Ja, ich war erstaunt. Also gerade diese sehr beschäftigten Leute, ich war unglaublich erstaunt, wer da alles relativ schnell geantwortet hat. Insgesamt haben wir 8 Monate an dem Buch gearbeitet, aber letzten Endes haben gerade die Leute, bei denen man am meisten dachte, so niemals klappt das, haben relativ schnell geantwortet, angerufen oder vom Management kam dann eine positive Antwort und ich dachte immer so, was? Gerade so Fußballer, ich wollte unbedingt einen Fußballer und ich habe wirklich ganz unten angefangen in meinen Vorstellungen und als dann der Tag kam, an dem Thomas Müller angerufen hat, war das so, ich kann es nicht glauben, Thomas Müller ruft gerade an. Ja.
Total cool. Gab es eine oder mehrere Personen, auf die du dich so richtig gefreut hast?
So persönlich meinst du? Das kann ich jetzt nicht erzählen, ne?
Du darfst ja alles erzählen.
Es gibt ja immer so ein paar Leute, die man einfach mag. Ich liebe zum Beispiel die Musik von Alvaro Soler, finde ich total cool. Und der war richtig weit weg für mich in dem Moment. Und als ich dann, ich hatte eine Taxifahrt mit Alvaro Soler, nicht wirklich, sondern am Telefon. Das waren wirklich so 20 Minuten, in denen man dieses Interview mal eben schnell machen musste, was krass ist, weil wenn es um Angst geht, geht es ja wirklich um tiefe Dinge. Die 20 Minuten waren intensiv und die waren cool und und er hat auch danach gesagt, dass ihm das nochmal, also dass er das auch krass fand für sich, dass wir darüber gesprochen haben und dass er da auch nochmal an ganz andere Dinge rangekommen ist, weil man ja sehr selten über diese Dinge nachdenkt. Das war auf jeden Fall, ja, vielleicht ein lustiger Fangirl-Moment. Ansonsten habe ich mich schon immer auch sehr auf die Fachleute gefreut, die wirklich wissen, was sie da sagen, weil ich dann immer das Gefühl hatte, dem Thema wieder sehr nahe zu kommen.
Ja, das fand ich auch sehr spannend zu lesen. Du hast ja 2 Professor Doktors mindestens drin. Ich weiß nicht, ob sogar noch mehr. Einmal wirklich ein Angstforscher und das andere weiß ich. Ich glaube, es war Psychotherapeut oder
Dr. Njiti meinst du vielleicht? Oder ich
an die Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich habe die Titel nicht mehr ganz so drauf.
Ja, aber gut, sehr bei 100 kluge Menschen. Ja, total.
Sehr kluge Menschen.
Aber das Buch, ich habe das gelesen und eigentlich ist es ja ein Buch für Kinder. Und eigentlich auch nicht. Es ist ja schon auch ein Buch für Erwachsene. Wo würdest du sagen, ab wann soll man dieses Buch lesen?
Also der Verlag hat die Info rausgegeben, ab 5 Jahre. Ab 5 Jahre ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich gebe zum Beispiel Lesungen ab 5 Jahre, weil das Thema natürlich ab 5 Jahre relevant ist, also wahrscheinlich schon vorher, aber trotzdem kann ein Kind schon was damit anfangen und da ist ja auch Checker Tobi und solche Leute drin, Rolf Zukowski, die kennt man auch mit 5 und da kann man schon mal, finde ich, mit den Kindern reingehen, ganz selektiv gucken, was machen diese Leute, die du kennst, eigentlich mit der Angst und so. Also ab 5 kann man damit arbeiten, aber das ist kein Buch, was man Kindern in die Hand drückt und sagt, hier, lies mal. So, und das ist es auch vielleicht mit 10 nicht, sondern es ist schon noch ein Familienbuch, das einlädt, über Dinge zu reden und nachzudenken gemeinsam.
Ja, total. Und was ich beim Lesen richtig schön fand, war dieses Gefühl, wow, ich bin ja wirklich nicht alleine.
Ja.
Und dann auch mit diesen Beispielen, also ich weiß die Namen nicht mehr, aber du hast eine Sängerin interviewt, die nie gerne im Mittelpunkt stand und dann plötzlich immer auf Bühnen, also so das komplette Kontrastprogramm oder auch super spannend, ein Astronauten, der ein super ängstliches Kind war und dann fliegt er einfach ins All. Also es ist einfach ja, verrückt. Oder fand ich auch lustig, eine Lehrerin, die Angst vor ihrer eigenen Einschulung hatte.
Es war interessanterweise, waren es sogar zwei Lehrerinnen, die mir dasselbe erzählt haben. Die beide gesagt haben, die Einschulung war es. Was ja wieder so zeigt, eigentlich ist das, was vielleicht am coolsten sein könnte, das, wovor wir am meisten Angst haben. Mhm. Die gehen ja jetzt jeden Tag freiwillig in die Schule.
Ja.
Hoffentlich ohne Angst.
Total. Ich glaube, das, was ich am allerspannendsten fand, war der Thriller-Autor, der
Henry Farber.
Genau, ja. Der als Kind selber auch super ängstlich war und sich aber auch schon als Kind seine Fantasie genutzt hat, um sich Helden vorzustellen, die ihm helfen.
Ja.
Und daraus hat er letztendlich dann einen Beruf kreiert, sozusagen.
Voll. Das ist so spannend, ne? Dass man so, dass jeder Mensch so ganz eigene Ressourcen hat. Der eine hat vielleicht einen sehr faktischen Geist und kann sehr gut diesen Ist-Abgleich machen. So ist es wirklich so. Der andere hat eben die Fantasie zur Verfügung und auch dieses Mindset, dass er sich das dann auch selber glaubt, wenn er da seine Fantasie benutzt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie man seine eigenen Ressourcen nutzen kann, um der Angst auch entgegenzutreten. Nicht die Angst zuzudecken oder zu verabschieden, sondern ihr die Stirn zu bieten und da zu sein, hinzugucken und den Mut zu finden, trotz der Angst Dinge zu tun und trotz der Angst, sich mit etwas okay zu fühlen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall.
Weißt du, ich hatte erst als Arbeitstitel das Buch gegen die Angst. Und das ist ein total bescheuerter Arbeitstitel gewesen, was mir dann erst klar geworden ist, weil es geht nicht um gegen, so, es geht eigentlich nur das Buch mit der Angst. Das ist wirklich so, du kannst schon Freundschaft schließen. Das hat Dicker so schön gesagt, dieses, kennst du Dicker? Das ist so ein Nashorn, das Hip-Hop-Musik macht. Der hat gesagt, so lad die Angst zu deinem Kindergeburtstag ein. Das fand ich einen total schönen Satz, weil darum geht's, zum Kindergeburtstag einzuladen, zu sagen, du bist echt schwierig und trotzdem bist du gut für mein Leben.
Ja, ja.
Ja.
Total. Auch wenn der Buchtitel nicht stimmt, weil man soll ja nicht gegen die Angst was machen. Also, oder wie hieß der Titel nochmal?
Das Buch gegen die Angst.
Gegen die Angst, genau. Aber ich glaube, dass das ein Titel wäre, wo viele sagen, oh ja, das will ich haben, weil ich will keine Angst mehr haben.
Ja, das mache ich auch, wenn ich auf Lesungen gehe. Dann frage ich die Kinder erstmal, wer von euch will gar keine Angst mehr haben? Und dann gehen erst alle. zwei Finger hoch und dann alle. Erstmal traut man sich nicht, aber dann alle. Und dann sage ich denen, was würde denn passieren, wenn ihr keine Angst mehr hättet? Also ich habe mit einem Forscher geredet, der sagte auch, wenn du diesen Mandelkern rausoperieren würdest, dann hättest du komplett keine Angst mehr. Du würdest jedes Risiko eingehen. Und dann sage ich das denen immer, guck mal, dann könntest du hier auf den Kirchturm klettern und mal ausprobieren, wie witzig das wäre, aufs Schuldach dann zu hüpfen und so. Und dann
oder müssen sie immer
lachen. Genau. Und dann müssen sie immer lachen und merken, okay, wir würden keine 2 Sekunden überleben, wenn wir keine Risikoabwägung hätten und nicht auch ein Gefühl dazu, was passt. Also was wahnsinnig machtvoll ja ist.
Und das ist auch super wichtig in der Schwangerschaft oder als Eltern dann auch, ne? Weil wenn ich zum Beispiel wirklich Angst davor habe, meinem Baby zu schaden, wenn ich hier irgendwas esse, achte ich darauf, was ich esse.
Richtig.
Es darf halt nur nicht so stressig werden, dass ich mich damit die ganze Zeit unter Druck setze und nur noch Gefahren sehe. Aber Angst in Maßen ist super wichtig und deswegen, es geht ja auch nicht darum, nie wieder Angst zu haben. In keinem einzigen Lebensbereich, auch nicht als Kind, auch nicht als Schwangere, nicht als Mama, nie.
Nie. Nee. Und vor allem ist es ja auch, Angst ist ja deine persönliche Alarmanlage, ne? So erkläre ich das den Kindern immer. Du hast wie so ein Auto, hast du halt diese Alarmanlage und du hast bestimmte Sensoren. Das ist erstmal dein Geruchssinn, dein Tastsinn, alles, ne? Also wenn
deine
du,
Sinne sozusagen.
Ja,
alle.
Genau, alle Sinne und deine Fantasie. Auch die ist ja wichtig, weil die dich ja auf vergangene Erfahrungen hinweisen. Und wenn du einmal dich an der Herdplatte verbrannt hast, dann ist es ja erstmal nur deine Fantasie, die dir sagt, ey, so eine leuchtende Herdplatte könnte ja heiß sein. Das ist erstmal ja nur Fantasie. Du hast es nicht ertastet und trotzdem ist es wichtig. Das macht es natürlich aber auch so gefährlich, weil diese ganzen Sensoren ja letzten Endes gleichwertig angesehen werden, weshalb wir es ja so leicht haben, uns selbst Angst einzureden mit unseren Gedanken und mit unserer Fantasie.
Ja, total. Und deswegen finde ich das Buch so gut, weil da werden wir später bestimmt auch nochmal drauf eingehen, es auf jeder Seite Methoden gibt eigentlich. Nicht
ja,
nur eigentlich.
Stimmt.
Auf jeder Seite findest du Methoden und die kannst du als Kind anwenden, die kannst du aber natürlich auch als Erwachsene anwenden. Gab es denn entweder im Schreibprozess oder bei den Interviews oder generell Situation oder ja, hat dich irgendwas überrascht?
Am meisten hat mich eigentlich überrascht, dass selbst diese Laien Geschichten, also diese sehr laienhaften Lösungen von Leuten, die sich eigentlich nicht auskennen, genauso wenig wie ich, von Experten immer erklärt werden konnten. Also mir hat zum Beispiel eine Moderatorin erzählt, die macht sich immer ganz, ganz groß vor einer Moderation. Dann habe ich den Angstforscher gefragt, warum funktioniert das? Und der hat gesagt, naja, weil zu jeder Emotion passt eine Körperhaltung. Und wie so eine Kerze, die Sauerstoff braucht, braucht die Emotion auch eine gewisse Körperhaltung, um zu funktionieren. Dass sie sich groß macht, nimmt der Kerze, also der Angst, den Sauerstoff und damit geht das kaputt. Er konnte mir das auch viel genauer erklären. Ich habe mir das gar nicht alles gemerkt. Das ist letzten Endes ist es für den Zweck auch egal gewesen. Es war einfach nur, es funktioniert. Und das fand ich wirklich spannend, dass wir intuitiv, selbst als Menschen, die sich gar nicht so gut auskennen mit dem Gefühl, extrem viele Dinge richtig machen.
Und bei dem Embodiment ist es ja wirklich so, das kann man auch einfach selber mal ausprobieren. Ne? Wenn man sich so ganz krumm und hinsetzt, macht das sofort was mit einem, mit der eigenen Emotionen sozusagen.
Voll.
Und das kannst du positiv für dich nutzen, indem du dich eben groß machst, indem du dich breit machst und Arme hoch oder irgendwie sowas. So eine richtige Powerpose.
Ja, genau. Ne, sie nannte das auch eine Powerpose. Ja. Und dasselbe hat eigentlich der Schauspieler, der Musicaldarsteller von Aladdin gesagt. Der sagte, dass sich sein Leben total verändert hat, seit er Aladdin gespielt hat, weil er auch im Privatleben hat er immer diesen super krassen aufrechten Gang so geübt. Und das hat was mit seinem Leben gemacht, meinte er. Das war so krass. Und ja, letzten Endes haben ganz viele Leute fast dieselben Dinge erzählt. Und dadurch ist mir so bewusst geworden, uns kommt das so überwältigend vor, dieses Angstding, dieses ganze Thema. Und in Wahrheit ist es relativ unkomplex. Also es klingt so doof, aber es ist gar nicht so komplex. Ich habe jetzt wirklich nach diesen 8 Monaten Arbeit, ich habe das Gefühl, ich habe der Angst, also ich habe keine Angst mehr vor der Angst. Ich habe der was entgegenzusetzen. Ich kann der ganz viel Vertrauen entgegensetzen, Mut entgegensetzen, weil ich bestimmte Tools habe und weil ich genau weiß, warum sie so funktioniert und wie sie funktioniert.
Ja, total schön. Und was für mich total interessant war oder auch überraschend tatsächlich war, dass du hast ja auch Kinder interviewt.
Ja.
Und ein Mädchen, Lilly war's, habe ich mir gemerkt, weil meine Tochter ja auch so heißt, die hat Angst vor Monstern unter dem Bett.
Mhm.
Und die hat einen total spannenden Satz gesagt. Und zwar hat sie gesagt, natürlich weiß ich, dass es keine Monster gibt, aber das ist meiner Fantasie ja völlig egal.
Ja.
Und genau das ist halt, wir wissen kognitiv, dass das, was wir da machen, nicht unbedingt Realität ist und auch gar nicht so schlimm, aber unsere Fantasie, die ganz schnell ganz gruselige Bilder auch entstehen lassen kann, der ist das egal. Und das ist egal, ob du ein Kind bist oder ein Erwachsener. Es ist bei uns allen so. Das fand ich nochmal super beeindruckend, dass schon ein Kind das verstanden hat.
Ja, das und dann, war ihr auch ganz wichtig, dass sie das eigentlich verstanden hat. Weil natürlich hatte sie ein bisschen Angst, ne, wenn man das in so einem Buch mit einem Foto hat und die Klassenkameraden sehen das und so. Sie wollte jetzt nicht, dass irgendwer denkt, dass sie schon denkt, dass da wirklich ein Monster lebt. Aber ich habe ihr das dann auch nochmal erklärt. Letzten Endes, dieses Monster ist ja eigentlich nur ein Symbol. Das ist auch immer das, was ich Eltern sage, wenn wir darüber sprechen, dieses, du brauchst keine Angst haben, weil es gibt dieses Monster nicht, hilft gar nicht.
Nee, gar nicht. Das macht es eigentlich noch schlimmer, weil die Kinder dann denken, oh, das Gefühl, was ich habe, ist eigentlich nicht okay.
Das und vor allem ist es die Situation, es gibt echt viele Dinge, vor denen man Angst haben kann. Und dieses Monster ist eigentlich nur wie so eine Personifikation. Die kriegen ja auch mit, dass es da Kriege gibt. Genau, dass es da Kriege gibt, dass es da völlig unzurechnungsfähige Politiker gibt. Die haben das vielleicht nicht ganz so auf dem Plan wie wir, dass wir das in Worte fassen können. Bei Kindern wird es dann eben ein Monster. Und wenn man denen dann sagt, unrealistisch, weil, dann wird es komisch, weil das ist ja eine Lösungsstrategie von den Kindern, dass sie dieses Monster, dass sie die Angst personifizieren, indem sie ein Monster erschaffen, dass das irgendwie ja auch die Chance gibt, da was zu tun gegen die Angst. Das heißt, das Monster zu töten bedeutet auch, dass man gleichzeitig diese Möglichkeit tötet, dem Kind Werkzeuge in die Hand zu geben gegen das Monster. Also lieber das Monster behalten und sagen, okay, das ist jetzt deine Angst, das ist das Monster. Was können wir tun, wenn das Monster da ist? Was können wir dann tun? Das ist eine Chance.
Und ich glaube, diese Chance bleibt ganz, ganz oft ungenutzt, weil viele Erwachsene selber nicht wissen, wie sollen sie mit der Angst umgehen.
Ja.
Und deswegen ist das Buch so super.
Ja, ich habe auch hinten deswegen extra nochmal so Übersetzungsseiten sozusagen gemacht. Ich habe mit ganz vielen Menschen darüber nochmal geredet, gerade mit den Fachleuten. Was können denn Eltern tun? Woher weiß ich, wann mein Kind professionelle Hilfe braucht? Was, wenn mein Kind abends aufwacht und Angst hat? Also lauter solche Sachen, die einen schon, also das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, die können einen extrem überfordern. Ich habe Dinge falsch gemacht, bevor ich mit Leuten gesprochen habe.
Ja, weil das auch nichts Intuitives irgendwie ist.
Irgendwie nicht. Mhm. Das, also wenn die Kinder kommen. Man selbst hat intuitiv ganz gute Ideen, aber wenn die Kinder dann kommen, man hat so sehr, fühlt man sich davon unter Druck, dass es den Kindern schlecht geht, dass man dann irgendwie in so ganz merkwürdige Mottenkisten greift, so Sätze von den Eltern. Brauchst doch keine Angst haben, bin doch da, ne, so. Ist aber gar nicht das, was es braucht.
Ja, man möchte, dass es den Kindern gut geht.
Aha.
Nur das Problem ist, wenn wir diese ganzen unangenehmen Gefühle wegdrücken, indem wir sagen, ist doch nicht so schlimm, ist auch so ein Satz, den hasse ich, ist doch nicht so schlimm, dann machen wir nicht, dass es den Kindern besser geht, sondern die lernen nur, okay, das ist ein Gefühl, was ich eigentlich vielleicht nicht haben sollte, also kehre ich es unter den Teppich und ich kriege es nicht hin, mit diesem Gefühl zu copen. Ich kriege es nicht alleine umgedreht sozusagen. Ja.
Es ist tatsächlich auch so, ich gehe ja in Schulen und auch in Kindergärten mit dem Buch und halte
Lesungen. Sogar in Kindergärten?
Auch in Kindergärten, also ja, doch. Also ich habe sogar schon Dreijährige dabei gehabt, dass da mache ich das anders. Ne? Ja. Da haben wir dann so eine Handpuppe und dann versuchen wir der zu helfen, weil die Angst hat vor etwas. Und dann gucken wir auch in das Buch, was, ne, was gibt's denn für Tricks, und dann üben wir das. Bei den Älteren, ich mache das so, also sechste Klasse ist mir eigentlich am liebsten, weil die schon so ganz kognitiv das fassen können, über was wir da reden. Aber auch Grundschüler sind da schon ganz offen für. Das Spannende ist, die Kinder haben da nie ein Problem mit dem Thema.
Nee,
Eltern haben vorher Angst und die Lehrer haben vorher so dieses Gefühl von, aber was macht das jetzt mit den Kindern? Und wir haben auch geflüchtete Kinder, nicht, dass da was aufgewühlt wird. Und ich sage dann immer, was soll denn da aufgewühlt werden? Die Dinge werden nur sichtbar allerhöchstens und nicht mal. Ich habe tatsächlich dann auch eine Therapeutin, die in Kriegsgebieten mit Kindern arbeitet.
Puh.
Das erzähle ich den Kindern. Ich sage denen immer, ne, die meisten Menschen rennen da weg, wo es gefährlich ist. Die geht hin, um den Kindern zu helfen. Ich sehe ich sehe in den Augen der Kinder die schiere Bewunderung und aber auch die Inspiration, die jemand bietet, der genau dahin geht, wo es weh tut, um zu helfen. Und dann fragen die immer, ja, und was kann man machen? Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass wir etwas aufgewühlt haben und das jetzt nicht handelbar war. Ich bin keine Therapeutin. Ich könnte vielleicht nicht hundertprozentig gut damit umgehen, wenn wir jetzt einen Notfall hätten in so einer Situation. Aber den hatten wir nie, weil gesehen werden erzeugt keinen Notfall.
Genau, den Punkt wollte ich nämlich gerade sagen. Die Kinder fühlen sich ja wahrscheinlich das erste Mal gesehen.
Ja.
Weil es ein Unterschied, ob ich sage, hey, ja, ich verstehe das, du hast Angst und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, anstatt zu sagen, ist nicht so schlimm.
Ja, und jeder hat's, ne? Also die wollen immer Thomas Müller hören und Checker Tobi, das sind die wichtigsten. Oder Lina Larissa Strahl, die Schauspielerin von Bibi Blocksberg. Genau, das sind die Helden und Heldinnen und da wollen sie dann mal hören, ob die auch Angst haben, und einfach hatte und hat jeder Angst. Und das ist ein unglaubliches Aha-Erlebnis, dass auch die anderen Angst haben. Und übrigens, die Kinder waren auch am schonungslosesten. Ich habe gemerkt, in den Telefonaten mit den Erwachsenen waren die immer so, was ist denn ein kindgerechtes Thema? Also natürlich hat man Angst vor dem Tod und so, aber das würde ich ja jetzt nicht sagen. Kinder haben es rausgehauen. Ich habe Angst, dass Mama stirbt. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich habe Angst.
Das fand ich auch krass im Buch auch.
Ja, und da muss man dann erstmal mit klarkommen.
Mhm.
Und das war spannend und da habe ich aber auch gemerkt, die wollen keine Antwort unbedingt darauf, dass sie jetzt Angst haben, vom Sprungbrett nicht springen zu können. Das sind nicht die drängenden Themen, das sind viel existenziellere, und zwar die gleichen, die wir auch in der Schwangerschaft, in der Elternschaft haben. Es ist immer die Angst vor Verlust und dem eigenen Tod. Das sind die Kernängste und um die geht's am Ende.
Und es geht darum, auch als Kind schon das Gefühl zu bekommen, ist okay, dass ich das habe.
Ja.
So, und es gibt Wege, damit umzugehen. Aber ich muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich Angst vor XY habe. Und wenn Kinder das schon lernen, wie schön ist das denn?
Ja, das ist richtig schön. Aber es stellt uns vor Herausforderungen, weil damit müssen wir uns ja dann erstmal selbst beschäftigen.
Und da geht's wieder los, ne? Gerade wenn uns Erwachsenen diese Skills fehlen, können wir die natürlich nicht an unsere Kinder weitergeben. Und deswegen ist sowieso mein Credo, immer erstmal bei sich selber hingucken. Immer.
Ja, voll. Und auch das Gefühl mal verstehen lernen, weil es so mächtig ist. Und wenn du das nicht bewusst hast, wie dieses Gefühl entsteht, dann hast du natürlich auch ein Problem, darauf so zu reagieren, dass du noch am Steuer bleibst. Also die Angst zum Beifahrer zu machen und nicht zum Fahrer. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Lektionen, die mir in dieser Zeit jetzt so begegnet ist und dass es viel einfacher ist als gedacht. Das fand ich wirklich spannend.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was ist so deine größte Erkenntnis?
Ja, das. Und auch wirklich so dieses, dass wir Erwachsenen und Kinder eigentlich komplett die gleichen Ängste haben. Es ist wirklich eigentlich immer sehr existenziell. Also auch ausgeschlossen sein oder nicht abgeholt werden von den Eltern und so. Da geht's ja immer, ich will Teil der Gemeinschaft sein. Warum will man Teil der Gemeinschaft sein? Weil das in unserer Biologie angelegt ist, dass wir nur überleben können. Es geht letzten Endes geht's immer ums blanke Überleben in all unseren Ängsten. Und da hilft's dann total, das einmal runterzukochen und zu merken, Moment mal, dieses Angstzentrum ist ja extrem klein, ne, im Gehirn. Und deswegen sage ich den Kindern immer, es ist auch nicht besonders klug. Also der Angstforscher hat mir gesagt, es ist doof wie ein Huhn. Das fand ich total süß. Und das war aber total spannend, weil du hast ja noch ganz viel Hirn drumrum und kannst diesem doofen Huhn halt voll helfen, Dinge besser zu verstehen und zu verarbeiten. Und das war voll das krasse Learning für mich in dieser Zeit.
Ja, das musst du halt nur in der Situation direkt merken, ne? Und das ist wieder das, was es schwierig macht. Aber wenn man die Awareness hat, das ist eben der wichtigste und erste Schritt, weil wenn du die nicht mehr hast, dann kannst du auch nichts ändern.
Ja, das stimmt.
Meine größte Erkenntnis war da haben wir ihn, Professor Dr. Julian Schmidt.
Ja. Der forscht zu Kinderängsten.
Ja, super spannend. Also ich glaube, den werde ich auch mal hier in den Podcast einladen. Und der hat gesagt, und ich merke das auch immer wieder in meiner Arbeit, man sieht niemandem die Ängste an.
Das ist so, ja.
Und deswegen fühlen wir uns auch so oft alleine. Und es ist so ein Thema, merkst du ja in den Schulen auch, es ist irgendwie immer noch ein Tabuthema. Man hat Angst, eher die Angst größer zu machen und genau. Das Gegenteil ist halt der Fall. Wenn du dich traust, hinzuschauen, wenn du durch die Angst durchgehst, dann merkst du, ach krass, so schlimm ist es ja gar nicht. Und ich kann, also genau das, was du gerade gesagt hast, ich bin plötzlich handlungsfähig.
Das ist es. Es ist immer Handlungsfähigkeit, ne?
Genau. Und dahinter immer dieser Wert Sicherheit. Ich will sicher sein. Und da ist es egal, ob es in der Schwangerschaft, auch da wieder, egal in welcher Lebenslage du dich befindest. Mhm. Es geht immer darum, dass du dich wieder sicher fühlst.
Ja. Naja, und das ist ja wirklich runterzubrechen. Also ich sag dir mal kurz, was ich jetzt mache, wenn ich Angst habe, ne? So.
Gerne.
Ich mache als allererstes so ein Check, ne? Also ist das wirklich so oder mache ich mir gerade nur Angst, ne? Also sind es meine Gedanken. Und wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt, was wirklich ist? Dann frage ich mich, nutzt mir diese Angst? Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Was ist der Nutzen? Weil Angst will immer uns helfen. Die ist kein böser Geist, die ist ein guter Geist, die will helfen. Das heißt, ich überlege, was hilft es mir? Also als Beispiel, als dann der Ukraine-Krieg ausbrach, da hatte ich schon, also klar, ne, dann schwebte über allen irgendwie, okay, ein Politiker mit einem roten Knopf und einem großen Konflikt mit dem Westen. Also das hat mir Angst gemacht. Das habe ich also gemacht. Letzten Endes, das ist ganz süß eigentlich. Mein Mann hat mit meiner Angst, ich war da glaube ich auch echt sehr empfänglich für, ich war da gerade schwanger und da ist man extrem empfänglich für all sowas. Der hat mit mir einen Plan entwickelt. Er hat gesagt, wenn es zu einem Notfall hier käme, was würdest du machen? Wen würdest du zuerst wie von Schule, Kita abholen? Wo könntest du dahin gehen? Und was bräuchtest du? Und dann, es ist wirklich banal, aber wir haben eine Tasche gepackt. Wir haben eine Notfalltasche gepackt und wir haben einen Plan gemacht, wo ich wie wen abholen würde und wohin wir gehen würden. Das war im Nachhinein gesehen völlig überzogen, keine Frage. Aber in dem Moment war es alles, was ich tun konnte, was meine Angst mir gesagt hat. Die hat gesagt, ich brauche hier Sicherheit. Das hat mir Sicherheit gegeben, die Sicherheit, die ich mir selbst geben konnte. Mehr Sicherheit war nicht möglich. Und dann zu sagen und auch die zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, an der Stelle dieses Typische aus der Kita, halt, stopp, ich will das nicht, zu sagen und die Angst auch mal fortzuschicken und zu sagen, hier, du nutzt mir nicht mehr. Du kannst gehen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Du hast mir gesagt, was du sagen wolltest und Gefühle wollen ja immer gesehen werden. Und wenn man ihnen einmal sagt, ich habe dich gesehen, ich habe dich mit integriert in
mein
Leben.
Danke, dass du da bist.
Danke, dass du da bist. Ich habe meinen super Koffer, meinen tollen Plan, Sache erledigt. Und dass das klappt, war eine Erkenntnis, die hat alles verändert. Und ich würde sagen, die verändert dann halt auch alles von den eigenen Kindern, weil die sehen ja dann kompetente Eltern, die mit ihren Ängsten kompetent umgehen können. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber kompetent.
Naja, und sie sehen halt, du bist ins Tun gekommen.
Das haben sie nicht gesehen. Ich habe denen natürlich nicht meine Notfalltasche
gegeben. Okay, aber habt ihr darüber geredet?
Nicht wirklich. Also das fand ich auch zu krass, weil das war für die Kinder in dem Alter noch too much.
Ja.
Und man muss sich ja immer so ein bisschen überlegen, was man wem wie zumutet.
Vielleicht ist das das falsche Beispiel, aber wahrscheinlich wirst du das ja bei anderen Sachen auch machen, die nicht stressen. Ne?
Na klar.
Und das sehen sie dann schon. Und dann ist ja egal, wie der Plan genau aussieht, ob es dann eine Tasche ist oder ob es irgendwas anderes ist. Und sie sehen, ah, okay, Mama macht sich einen Plan. Vielleicht wäre das auch ganz gut, dass ich das mache.
Ja, genau. Und die sehen, die merken eine Haltung.
Ja, genau.
Die sehen schon, wenn ich Angst habe vor was, aber dann bemerken sie eine gewisse Haltung, die ich dann einnehme. Die dauert vielleicht kurz, ne, weil Angst ist extrem schnell. Mir hat der Moderator von der Sendung mit der Maus, Johannes Büchs, hat was total Tolles gesagt. Der hat gesagt, die ist wie ein Sprinter. Angst ist wie ein Sprinter, aber im Dauerlauf kannst du gewinnen. Du brauchst nur ein bisschen Zeit. Zeit ist die Lösung. Und die nehme ich mir dann, um zu atmen und kurz zu mir zu kommen. Und dann fallen mir auch wieder die Tools ein, die ich jetzt ja zur Hand habe. Ich lasse den Springer mich nur nicht reißen wie so ein Zebra, sondern ich versuche da schon noch zu entkommen in diesem Moment und ruhig zu bleiben, weil ich weiß, auf Dauer kann ich den abhängen.
Ja, und das ist ein richtig schönes Bild. Ich arbeite mit den Frauen, die in 1:1 kommen, die große Ängste haben, so ähnlich tatsächlich, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, genau, die Angst kommt schnell und die kommt meistens auch durch Bilder.
Ja.
Und wenn, ich vergleiche das immer mit, auch da wieder mit so einem Thriller, wenn du den eine gruselige Stelle hast, dann passiert meistens etwas ganz schnell. Also der Mann springt ganz schnell oder die Frau.
Jumpscare nennt man sowas.
Ja, genau so. Das heißt, diese Schreckensmomente sind immer schnell. Und wenn du da die Schnelligkeit rausnimmst, indem du dir zum Beispiel einfach vorstellst, okay, der Thriller, wenn der jetzt mal in Zeitlupe läuft, würdest du dich dann erschrecken? Würdest du Angst haben?
Spannend, ja.
Nee, cool. Würdest du
ja,
nicht.
Ja.
Und das kannst du mit deinen Ängsten auch machen. Also guck dir an, bevor du Angst hast und nimm mal die Geschwindigkeit raus. Und geh da wirklich einmal, was siehst du, wenn du Angst hast, und geh da rein und lass diese Szene, bei ganz vielen ist es halt wirklich wie so ein kleiner Film, natürlich nicht bei allen, aber bei tatsächlich den meisten, wenn du den langsam abspielst, geht die Angst auch weg.
Ja.
Weil das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast.
Guck mal, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ist gut.
Ja.
Der Feuerwehrmann hat mir gesagt, sei schneller als die Angst. Fand ich auch total süß. Der hat gesagt, das kann man so auf dem Sprungbrett gut machen, ne? Also noch ehe, also noch während man sich die Bilder aufbaut, einfach zack runter und go. Also wenn der Verstand einmal gesagt hat, ist jetzt gar nicht so hypergefährlich oder muss sein, kommst jetzt auch nicht drum rum, einfach zack und go. Das kenne ich auch, das ist auch spannend. Eigentlich muss man ja nur mit der Schnelligkeit der Angst umgehen, ob man sie überholt oder ob man die Geschwindigkeit rausnimmt.
Genau, und überholen tust du dann wahrscheinlich, wenn du aktiv wirst,
ja,
oder? Also sofort irgendwas machst. Jetzt nicht darüber nachdenken, okay, ich habe mega Angst, jetzt, keine Ahnung, irgendwas zu machen, sondern es sofort zu machen.
Das geht aber ja nur, wenn du vorbereitet bist mental. Also Checker Tobi zum Beispiel hat mir gesagt, er bereitet sich immer schon vor und entscheidet sich schon. Also zum Beispiel bei einem, weiß ich nicht, bei einem Sprung von, bleiben wir mal, ne, bei diesem 10-Meter-Brett oder was, da hat es nicht funktioniert, da hatte er sich vorher aber auch noch nicht hundertprozentig entschieden. Normalerweise, sagt er entscheidet sich dann zum Beispiel dafür, dass er die Spinne auf die Hand nimmt und überlegt genau, ist es wirklich gefährlich oder nicht. Aber wenn die Entscheidung steht, dann kann man sich auch selbst überholen. Ansonsten ist es schwierig, wenn man noch nicht abgewägt hat, dann ist es natürlich schwieriger, ne? Aber Vorbereitung ist das halbe Leben, was das betrifft.
So ist das.
Ja.
Was ich auch noch super spannend fand, war von der Hebamme, ihr Name
Mila Grosser.
Genau. Die hat auch was super Spannendes gesagt. Argumentieren hilft nicht.
Nee.
Du musst einmal, lass sie einfach da.
Ja.
Und das ist das Spannende an jeder Emotion, wenn du halt nicht daran festhaftest mit deinen Gedanken, da sind wir wieder beim Mindset, dann geht die innerhalb von meistens 90 Sekunden von alleine wieder.
90 Sekunden, guck mal.
Wenn wir einfach nur bei dem Gefühl bleiben, und das machen wir aber ganz oft nicht, sondern wir sind dann in diesen Bildern unterwegs, wir denken ganz viel, wir rattern.
Ja.
Und wenn man das hinkriegt, dann geht sie von alleine. Und das ist dadurch auch nochmal so deutlich geworden, weil wenn du jetzt sagst, ist nicht so schlimm, ich krieg das hin, dann machst du es eigentlich nur noch größer in deinem Kopf, sozusagen. Ja.
Ja, das ist so. Das ist. Oh.
Hast du Gemeinsamkeiten erkannt? Weil als ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, wow, krass, die sagt das jetzt auch und wie verrückt. Und war das bei dir auch so?
Ja, total. Und auch noch mehr, als man im Buch erkennt, weil ich natürlich dann, nein, deine Angst vorm Dunkeln, die interessiert mich nicht mehr, die haben mir schon 90 Leute erzählt.
Das fand ich auch so krass.
Ich natürlich netter gesagt, aber das war natürlich so, ne? Angst vorm Dunkeln, aber warum? Weil ein Sensor der Alarmanlage in dem Moment ausfällt, ein Sinn. Und letzten Endes geht die Alarmanlage, wie jede gute Alarmanlage, gibt die einmal Meldung, stopp mal, erhöhte Aufmerksamkeit, ein Sensor ist ausgefallen. Ist ja voll klug, zu sagen, hier müssen wir jetzt nochmal erhöhter die Aufmerksamkeit auf einen Hörsinn und so weiter setzen. Finde ich voll klug eigentlich.
Total, aber glaubst du, dass es wirklich nur an der Dunkelheit liegt? Oder weil meine Assoziation war dann, kleine Kinder stecken wir total oft in ein eigenes Bett, obwohl es im ganzen Tierreich eigentlich nicht so ist. Nur wir machen das. Und was da rauskam, war ja oft dieses Gefühl von, ich habe mich alleine gefühlt.
Ja. Und da handeln wir ja komplett gegen die Biologie, wenn total. Wir mal ehrlich sind. Und die
und
Kinder,
Peter Maffay zum Beispiel, ja, Entschuldigung, nee, dass ich dich unterbreche, der hatte diese Angst ja nicht, weil er gesagt hat, er war eigentlich nie alleine als Kind.
Ja, genau. Der hatte eine Einzimmerwohnung, ist der groß geworden und da war auch immer ein Feuer. Also auch die Dunkelheit nicht. Also Dunkelheit ist ja erstens Kontrollverlust, dass ich sehe gar nicht mehr, was um mich rum ist. Zweitens steckt sicherlich auch mindestens in unserer Epigenetik ja noch drin, dass Dunkelheit Gefahr bedeutet, weil erwachen ganz andere Tiere und da sind wir relativ schutzlos in unserem Schlaf. Also auch das wird eine Rolle spielen. Ja, dann der ausgefallene Sensor, der sowieso erstmal erhöhte Aufmerksamkeit macht. Und dann aber, da hast du total recht, dieses Alleinesein von Kindern, die Kinder, die am lautesten geschrien haben in so einer Situation, die nicht zugelassen haben, dass man sie alleine irgendwo im Dunkeln liegen lässt, das waren die, die überlebt haben. Das heißt, wenn dein Kind schreit im Dunkeln und alleine sich fühlt und so, dann ist es nur extrem überlebensfähig und fordert gut ein, was es braucht. Das mag in dem Moment total nervig sein, aber letzten Endes ist es eine Eigenschaft, die wird noch extrem viele Vorteile für dieses Kind mit sich bringen, dass es laut sagen kann, was es braucht, um gut zu überleben.
Ja, total.
Ja, das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Faktor. Und weil du eben nach Gemeinsamkeiten gefragt hast, was ich auch wahnsinnig spannend fand, dass gerade Leute, die in was extrem gut sind, so wie René Bourbonus zum Beispiel, der hält vor 10.000 Leuten Vorträge darüber, wie man einen guten Vortrag hält. Dazu muss man echt extrem viel Mumm haben, würde ich sagen. Das ist schon echt eine Hausnummer. Der hatte Angst vor Referaten als Kind. Und der hat diese Angst genutzt. Der hat dann gesagt, okay, aber wenn ich es extrem gut mache, so gut und dann noch Witze einbaue und die Folien richtig cool mache, ich weiß schon, dass ich damit Eindruck mache, dann kann ich mich darauf freuen. Und du kannst dich nicht gleichzeitig auf was freuen und genau vor der Sache Angst haben. Das ist quasi unmöglich, gleichzeitig für genau
nicht
die gleiche.
Nicht nur quasi, es ist unmöglich.
Ja, es ist so ein bisschen komplex ja auch, weil mir haben da schon Leute widersprochen und gesagt, naja, aber ich freue mich ja auch mal an meinem Kind und gleichzeitig habe ich Angst um es. Ja, du hast Angst um es,
genau.
Aber nicht vor dem Kind.
Genau, und selbst wenn, die beiden Emotionen sind trotzdem nicht gleichzeitig da, sondern das schwankt.
Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja auch so Achterbahnen, da habe ich dann auch gedacht, naja, Freude und Angst gibt es schon gleichzeitig vielleicht, aber vielleicht schwankt man da auch.
Ja.
Spannend, ne?
Total, aber ich kann, ja.
Also auf jeden Fall fand ich das super spannend, dass gerade die Dinge, vor denen man Angst hat, oder der Olympiareiter, der mir gesagt hat, der ist mit 8 Jahren ein halbes Jahr lang nicht mehr aufs Pferd gestiegen, weil er einmal so runtergeschmissen wurde, Da gibt's wirklich ganz, ganz viele Momente. Ah, ganz toll fand ich auch Andreas Fröhlich, der Bob Andrews von den 3 Fragezeichen, der sagte, er war der schlechteste Vorleser aller Zeiten. Und also, das ist vielleicht übertrieben, aber er sagte, er war der schlechteste Vorleser in seiner Klasse, während Oliver Rohrbeck, der den Justus Jonas heißt er, glaube ich, ne, spricht, der war der beste Vorleser Deutschlands zu der Zeit. Er hatte den Bundesvorlesewettbewerb gewonnen und er war wirklich der schlechteste der Klasse. Gleichzeitig, trotzdem, damit verdienen jetzt beide ihr Geld. Und er saß sogar dann in der Jury von dem Bundesvorlesewettbewerb und hat gesagt, Absurdistan. Aber ich fand es so toll. Und die Rektorin unserer Grundschule hat das den Kindern vor dem Bundesvorlesewettbewerb, hat sie die Geschichte vorgelesen. Das fand ich ganz, ganz schön.
Wieder Gänsehaut.
Ja, das fand ich wirklich schön, weil sie denen, ja, weil sie denen gesagt hat, du bist nicht deine Angst und du bist nicht dein Können und das kann sich auch noch alles verschieben und das ist wirklich spannend.
Ja. Eine Gemeinsamkeit, die ich noch festgestellt habe, war wieder die Fantasie, dass man die eben auch für sich nutzen kann und das sagen so viele in diesem Buch.
Das stimmt.
Und dass man sie nicht einfach nur, ich meine, ja, die gruseligen Fantasien kommen auch hier wieder alleine.
Ja, größter Gegner und größter Freund. Ne?
Genau, und der Freund, ja, den darfst du wieder einladen. Dann darfst du wirklich sagen, okay, warte mal, ich will jetzt aber mir überlegen, was mir jetzt helfen kann. Das ist kognitiv wieder anstrengender, aber hilft trotzdem total gut, wenn man es dann hinkriegt.
Ja, meistens kann man das auch einfach so weiterdrehen. Ne? Also, dass du die Angst zwar zulässt und die Gedanken darüber, aber dann weiterdrehst und dann nochmal dir eine Lösung vorstellst oder einen Fluchtweg oder wie auch immer. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man das auch noch machen kann.
Ja. Ja. Wie ist es denn, wie können Eltern, wenn sie merken, dass die Kinder jetzt Angst haben, wie können sie da am besten reagieren?
Ich habe gelernt, dass es total falsch ist, was ich immer gemacht habe. Das muss ich leider zugeben. Ich habe dann gedacht, okay, wir müssen drüber reden. Gerade so abends, wenn die aus dem Bett kommen, wovor hast du da genau Angst? Und dann auf der kognitiven Ebene zu arbeiten. Die Fachleute haben mir gesagt, lass es bloß bleiben in der Nacht und in der Situation. Lass die Kinder schlafen und nimm die in den Arm. Also bleib einfach da und sei der Sensor, der ihnen ausgefallen ist sozusagen. Ich bin da, ich halte dich, ich gebe dir Sicherheit. Die werden dann mit einem besseren Gefühl einschlafen und am nächsten Tag, dann kannst du reingehen, dann kannst du sagen, was war das genau, was dir Angst gemacht hat bei Tageslicht oder wenn die Situation vorbei ist, nochmal reinzugehen und zu fragen, was war es genau, was hätte dir geholfen, was hat dir geholfen, das ist hilfreich. Das fand ich auch einen richtig guten Hinweis, den ich ganz oft wirklich intuitiv falsch gemacht habe.
Ja, weil man sofort helfen will, ne? Weil man es sofort besser machen möchte.
Ja, und weil man immer denkt, reden hilft und das tut's ja auch oft, aber manchmal auch einfach zu schweigen und da zu sein, ist wohl ein ganz gutes Mittel und das habe ich so ausprobiert und würde sagen, so, ja, 4 Kinder sind jetzt keine empirische Studie, aber für mich war es eine 100%ige Erfolgsquote.
Sehr gut. Hast du denn, wo wir jetzt gerade schon bei Methoden sind, eine Lieblingsmethode?
Ja, ich habe von Alexander Herrmann, der ein Mentalist ist, habe ich gelernt, wie man sich selbst hypnotisiert. Das klingt jetzt erstmal total absurd, aber er hat mir wirklich gesagt, dass wenn du dir einen sicheren Ort vorstellst und dann die Augen schließt und wirklich mit allen Sinnen diesen sicheren Ort erlebst, also nehmen wir mal einen Strand. Du bist gerne am Strand in Fuerteventura. Leg dich an diesen Strand mental. Fühl richtig die Sonne. Fühl die Körner, die Sandkörner unter deinem Körper. Dir wird dann richtig warm und du hörst die Wellen. Also wenn du alle Sinne mit einbeziehst und dann, hat er gesagt, musst du es immer noch stärker drehen. Also die Farben noch brillanter, die Geräusche noch lauter, den Wind noch doller, danke. Also wenn du alles doller machst, genau, und hochdrehst, dann kommst du irgendwann in so einen tranceartigen Zustand rein. Das bringe ich auch den Kindern immer auf den Lesungen bei. Das finden sie richtig toll. Und manche ziehen dann die Jacke aus. Boah, mir ist so heiß. Das ist ganz süß. Aber es funktioniert tatsächlich. Und das ist das, was wirklich hilft. Und darf ich noch eine, weil ich die so toll finde?
Du darfst auch noch 5. Ich würde gleich auch noch mal ein paar sagen.
Die 5-4-3-2-1 Methode. Ja. Ja. Die ist wirklich, da hat mir irgendwann, die Frau eines Lehrers geschrieben, eine Mail, hat gesagt, sie fand die so toll, hat die ihrem Mann erzählt und der hatte eine Abiturientin und die hat eine Panikattacke gehabt. Und dann hat er diese Methode. Ja. Und dann hat er diese Methode angewandt und dieses Mädchen hat einfach ihr Abi machen können, dann ohne Panikattacke. Und da war ich ganz, ganz gerührt und habe gedacht, boah, krass, ne? Emils kleine Frage, was die so ausgelöst hat und für einzelne Menschen dann auch für eine Bedeutung haben kann. Ich sag kurz, wie die geht.
Ja.
Also, die 5-4-3-2-1 Methode, die ist mega und die funktioniert wirklich. Du denkst an 5 Menschen, die du liebst, an 4 Lebensmittel, die du super eklig findest, an 3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, an 2 Dinge, die du dir zum nächsten Geburtstag oder zu Weihnachten wünschst und an einen Ort, an dem du jetzt gerne wärst. Soll ich kurz sagen, warum das hilft?
Gerne.
Oder du kannst da bestimmt auch noch mehr dazu sagen, aber ich finde, dass die Erklärung macht für mich total Sinn, die ich bekommen habe. Fünf Menschen, die du liebst, ist erstmal super, weil das sofort deine Emotionen, das sind so dieser Safe Space an People, das ist so ganz, ganz warm und wohlig. Liebe ist immer
Sicherheit.
Gut. Genau. Dann denkst du an vier Lebensmittel, die du hast. Das ist erstmal überraschend. Aber erstens musst du sehr nachdenken, weil das wirst du selten gefragt. Du wirst immer gefragt, was ist dein Lieblingsessen, aber nicht, was hast du? Mhm. Und gerade Erwachsene müssen extrem schmunzeln, wenn die so an den Rosenkohl denken oder den Brokkoli-Auflauf, Kichererbsen-Auflauf, habe ich immer gehasst, der war so trocken. Drei Dinge, die du auf eine einsame Insel nehmen würdest. In dem Moment pushst du dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, handlungsfähig zu sein, weil du kommst sofort in so eine Aktivität rein. Okay. Und merkst, ach guck mal, ich würde ein Boot, ein Kapitän und und Benzin mitnehmen und schon bist du aus der Situation raus, einsame Insel AD. Du merkst plötzlich, meine Fantasie, meine Gedanken, ich bin klug, ich komme aus Situationen raus. Dann denkst du an zwei Geschenke, die du gerne haben möchtest. Da denkst du in eine Zukunft. Und Angst funktioniert so, dass sie keine Zukunft kennt. Sie kennt nur Leben oder Nicht-Leben. Angst ist immer gleich im Survival-Mode. Wenn du also eine Zukunft suggerierst, das kann man mit Kindern ganz toll sehen, macht man automatisch, dass man sagt, nach dem Impfen gehen wir in das Geschäft und kaufen ein schönes Buch oder so oder gehen Eis essen. Also eine Zukunft kreieren, die schön ist, das macht auch sofort, das irritiert das Angstzentrum extrem. Und dann ein Ort, an dem man jetzt gerne wäre, da gewinnt man Abstand von der Angst. Und das funktioniert gemeinsam total toll, wenn man dann noch an diesem Ort, an dem man sehr gerne wäre, jetzt dann diese Übung macht, die ich dann gelernt habe mit der Selbsthypnose, dann ist man safe, dann kann man einschlafen.
Ja, und das ist so lustig. Im Buch sagt ja, glaube ich, Jule Herrmann spricht von dieser Methode. Und ich kenne diese Methode, aber nur mit dem Sinn, dass du quasi sagst, fünf Sachen, die du siehst, vier Sachen, die du hörst. Und die mit den Menschen, Lebensmitteln, so finde ich einfach noch besser, weil da noch viel mehr Variation reinkommt und durch die Beschreibung, die du gerade gemacht hast, ist auch nochmal wahrscheinlich viel krasser wirkt.
Ja, also vielleicht ist auch, kann man ja beides machen, ne?
Total.
Ja. Aber wahrscheinlich ist man schnell durch mit was man sieht, was man hört und so. Wahrscheinlich hat man da die 90 Sekunden der Angst noch nicht ausgeschöpft.
Bei den 90 Sekunden ist es wirklich darum, gar nicht ins Denken zu kommen, sondern bei dem Gefühl auch zu bleiben. Und das wäre ja wieder eher Ablenkung. Das, was wir machen, ist damit ja Ablenkung. Wir gehen halt nicht in die Angst rein.
Nein.
Und das kann schon dauern. Auch überleg mal, vier Sachen, die du hörst. Da musst du auch erstmal ruhig werden und dich auf deine Sinne fokussieren.
Na gut, wir sind aber auch gerade in einem Podcast-Studio, ne? Es wäre schlimm, wenn hier vier Sachen wären.
Wobei, würden wir hinkriegen.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn du richtig leise bist, hörst du manchmal, wenn du dich bewegst.
Mhm.
Du hörst deinen Atem, du hörst ein bisschen was von draußen. Man kommt meistens auf vier Sachen.
Ja, stimmt. Ja. Ich war gerade zu plump. Ich habe gedacht, ich höre dich, ich höre mich. Gut, das kann man natürlich noch ein bisschen detaillierter.
Genau, und darum geht es wirklich ganz bewusst mit seinen Sinnen zu arbeiten. Ja. Was ich auch nochmal richtig schön fand, war von Professor Dr. Bandelow, da haben wir nämlich die beiden Professoren, wo wir vorhin die Namen nicht wussten. Das ist der Angstforscher, der eben nochmal auch da so ein bisschen so ein Mindset-Shift hinbekommen hat und nämlich da ganz genau sagt, ey, Angst ist was total Wunderbares.
Ja.
Das ist eben genau das. Du brauchst sie, um dich nicht in Gefahr zu bringen.
Mhm.
Die übertreibt halt einfach nur manchmal.
Das Übertreiben hat er mir total süß erklärt. Der hat gesagt, jeder kennt ja irgendwelche Plateaus, irgendwas Hohes, wo es dann plötzlich auch so eine Glasplatte oder sowas gibt, ne, wo du dann so drüber gehen kannst. Und er sagte, du kannst wirklich sehen, egal wie gut du da kognitiv reingehst, du weißt, das Glas ist dick, das hält, das ist verschraubt. Also es ist genau das Gleiche wie diese Steinwand oder dieser Steinboden, auf dem du stehst. Du kannst die Angst an- und ausknipsen, indem du auf dieses Glasplatte drauf gehst, wieder zurück, wieder drauf, wieder zurück. Egal wie oft du es machst, egal wie viele positive Erfahrungen du machst, diese Angst, dass du fallen könntest, wenn du runterguckst, ist immer wieder da. Warum? Weil sie eben doof wie ein Huhn ist, weil sie sowas wie Glas gar nicht kennt. Wenn du runtergucken kannst, kannst du runterfallen, sagt die Angst, weil Glas gab es da noch nicht, als dieses Zentrum gebildet wurde, als dieser Mandelkern gebildet wurde.
Ja, und da sprichst du auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt an. Eigentlich haben wir Menschen nur vor zwei Sachen Angst. Hm. Vor Höhe und vor lauten Geräuschen. Alles andere ist erlernt. Entweder, weil unsere Eltern das hatten und an uns weitergegeben haben oder weil wir eine Erfahrung gemacht haben oder sonst irgendwas. Aber das sind die eigentlichen zwei Ängste, die wir nur kennen. Und da deswegen geht die auch nicht weg. Weil da kannst du noch Erfahrungen machen. Die ist wirklich so krass in uns verankert.
Ja, das sagte auch die Fallschirmsprunglehrerin. Die sagte auch nach dem 1000. Sprung hast du noch Angst vor der Höhe. Du kannst das nicht abschalten. Ja, es wird schwächer, aber fliegt immer mit.
Warum macht man das dann?
Ja, weil Angst ja auch was total Faszinierendes hat, ne? Also es gibt ja genau
danach Stolz wahrscheinlich.
Und ja, Adrenalin. Und Horrorfilme und so weiter. Also aus, so als Germanistin und Romanistin fällt mir da auch das Wort der Katharsis ein. Also so dieses Reinigen von dem Gefühl. Also es ist einfach mal so richtig krass durchleben in einem sehr sicheren Hafen, ne? Achterbahn zum Beispiel, du bist angeschnallt und alles. Aber
finde ich gar nicht so sicher. Aber ist auch da nur meine Angst. Eigentlich ist es natürlich super sicher.
Ja, ja, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was passiert, ist auf jeden Fall sehr viel geringer, als wenn du jetzt gleich mit dem Auto irgendwo hinfährst. Ja, ja, voll. Ne? Von daher,
was ich da auch so spannend fand, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, die Haiforscherin, die dann meinte, fand ich auch total, hat mich baff gemacht, vom Hai angegriffen zu werden, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer als von einer Kuh.
Ja, ja. Wie cool, oder? Also, ja, das habe ich irgendwann auch meiner Mama, die hat geschrieben, mein Kind hat Angst vor Kühen, was kann ich tun?
Oh, gefährlicher als vor Haien.
Da musste ich kurz in mich gehen, dachte so, kluges Kind. Ist auch so lustig, dass mich dann Leute auch so angeschrieben haben. So, ich bin ja wirklich keine Therapeutin. Ich habe halt nur wirklich mich 8 Monate sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Klar weiß ich ein bisschen was, aber ich kann jetzt wirklich keine Angst therapieren. Ich weiß nur ungefähr, wie es funktioniert.
Ja.
Und das war auf jeden Fall, da waren viele Aha-Effekte dabei. Aber ja, die Kühe. Ja, aber ja auch nur deshalb, weil du ja viel öfter mit denen in Berührung kommst. Ja, und weil Kühe sind massige Viecher. Und wenn du dich dann daneben stellst, es sind insbesondere Landwirte, die dann mal einen Tritt abbekommen oder so, ne?
Ja, ja. Aber fand ich trotzdem super spannend.
Ja, ist cool, ne?
Ja.
Ja, wenn du dir auch die Anzahl anguckst, wie viele Haie kommen durch uns um und wie viele Menschen kommen durch Haie um, das ist genauso. Also für Statistik interessiert sich Angst ja auch nicht.
Nee, gar nicht. Das ist auch das Spannende, ja.
Ja.
Gibt es denn so nach den ganzen Interviews, die du geführt hast, die ganzen Besuche in Schulen, in Kitas, was für ein Resümee würdest du ziehen bis dato?
Ach, es macht mich manchmal so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, wie wenig wir mit unseren Kindern über Ängste sprechen, weil da ist so ein großer Bedarf, so ein wahnsinnig großer Bedarf bei Kindern.
Bei Erwachsenen auch.
Ja, bei Erwachsenen auch, ganz klar. Nur könnten Erwachsene, wenn sie den Bedarf sehen, auch noch selbstständig googeln oder sich Hilfe suchen und so. Und Kinder sind ja so auf uns angewiesen und darauf, dass wir in die Themen mit ihnen reingehen. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Thema, was über die Angst hinausgeht, dass man Kinder halt nicht alleine lässt mit ihren Gefühlen. Das ist sowas Wichtiges, dass wir die nicht, also wenn wir nicht hingucken, ist es trotzdem da. Und das gilt für Angst genauso wie für Traurigkeit. Und
auch wenn wir sie wegdrücken, ist
immer,
sie da.
Immer, immer. Und das ist, ja, also ich bin da nochmal achtsamer mit Gefühlen geworden, mit meinen und mit den Kindern. Also erstmal das Gefühl zulassen, anerkennen, benennen. Das heißt, wenn ein Kind weint, auch nur weil ich den Fernseher ausmache und es keine dritte Folge Paw Patrol gibt, ja, dann denke ich erstmal, oh, ganz ehrlich, also Impuls wäre, dann gucken wir auch kein Fernsehen mehr, wenn du immer danach heulst. Aber diesen Impuls nicht nachzugeben und zu sagen, so, oh Mann, jetzt bist du traurig. Weißt du was? Wenn ich abends um 22 Uhr meine Lieblingsserie ausschalte und mich dazu zwinge, nicht die nächste Folge zu gucken, dann ist das auch ein richtiger Pain manchmal. Ich habe das aber gelernt, dass das besser ist. Das muss ich meinem Kind nicht sagen, aber das ist meine Haltung. Und dann habe ich eine ganz andere, liebevolle Art, mit meinem Kind das zu begleiten und zu sagen, oh Mann, das macht dich jetzt richtig traurig.
Und ich finde, man merkt auch direkt in den Augen des Kindes, wow, okay, Mama geht's auch so.
Ja, und sofort ist die Emotion, wie du sagst, 90% gehen runter, weil es ist ja nur 10% Paw Patrol.
Ja.
Es ist 90% ist da noch was ganz anderes, ne? Ja. Was da oben drauf kommt, nämlich dieses überschäumende, jetzt weine ich und ich weiß gar nicht warum. Und wenn dann jemand versteht, warum, dann ist es doch schon, die Hälfte des Pains ist schon weg.
Ja. Total. Ach. Meine allerletzte Frage. Stell dir vor, alle Schwangeren, alle Eltern, die Deutsch sprechen, könnten dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne noch mitgeben?
Tun sie doch, oder?
Natürlich.
Selbstverständlich. Ich glaube, ich würde ihnen sagen, setzt euch mit dem Thema auseinander, weil es ist so, so einfach, wenn man mal reingeht und man ist so viel weniger hilflos. Und ich habe mich in meinem Leben, gerade in den Schwangerschaften oder am Anfang der Elternschaft, ich habe mich so oft so hilflos gefühlt. Und das würde ich jetzt nicht mehr. Und es war einfacher als gedacht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Viel einfacher. Und das war mir nicht klar. Ich dachte, man muss Psychologie studieren oder eine Experte sein, eine Expertin sein. Muss man nicht sein. Man kann sich wirklich damit mal auseinandersetzen. Wie entstehen unsere Emotionen und dann ist man nicht mehr hilflos.
Ja, sehr, sehr schöner, wichtiger Punkt. Sag eben nochmal, wo man dich findet, vielleicht wie deine aktuellen Bücher heißen.
ja, also keine Angst vor der Angst ist schon, ich glaube, das bleibt immer aktuell, hoffe ich. Ja. Dann findet man, du bist 100% richtig, heißt auch noch ein Buch von mir, was mir ganz wichtig ist und am Herzen liegt. Das ist für, insbesondere für Mädchen ab 10, da geht es ganz viel um diese Gefühle, die in der Pubertät über einen so kommen. Und da geht es weniger um die körperlichen Aspekte, mehr um die mentalen Aspekte. Ganz wichtiges Alter auch. Man findet mich auch auf Instagram und da kann man natürlich nochmal genauer gucken, was da alles passiert.
Verlinke ich nochmal in den Shownotes.
Super, dankeschön.
Vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Interview, für deine Arbeit und
danke
für dieses
dir.
Tolle Buch.
Danke, danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1:1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.